Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ein Rasen, der muss alle paar Tage ordentlich gemäht werden, so hat es die Schriftstellerin Katrin de Vries lange Zeit gehalten und meist hat dann ihr Mann, ebenfalls Schriftsteller, den Mäher aus dem Schuppen geholt und losgelegt. Aber damit ist jetzt schon seit einer Weile Schluss und seitdem wachsen die Halme und Blumen, wie sie wollen und was sie dabei alles gelernt hat, welche Erinnerungen der Garten ihres Hauses in Ostfriesland auch geweckt hat, davon erzählt das Buch »Ein Garten offenbart sich«, Erzählungen von einem anderen Leben. Und ich bin jetzt mit Katrin de Vries im Studio in Oldenburg verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau de Vries.
Ja, hallo.
Jetzt gerade geht es ja eigentlich so richtig erst los mit dem Blühen und Sprießen. In vielen Gärten ist richtig viel zu tun. Wie sah denn Ihr Garten heute Morgen aus, bevor Sie nach Oldenburg gefahren sind? Was ist Ihnen besonders aufgefallen?
Ja, im Moment kann man jeden Tag was anderes sehen. Also es ist ja dieser Frühling immer der Zeitpunkt der permanenten Erneuerung und des unglaublichen Wuchses. Also die Pflaumenbäume blühen, der Pfirsich hat geblüht, die Mirabellen blühen. Aber der Apfelbaum oder die Apfelbäume, die brauchen noch ein bisschen. Und es ist halt ein unglaubliches Leben, was da im Moment entsteht. Und es ist nur diese kurze Phase, aber diese Bewegung, die dann im Garten ist, die ist also faszinierend zu beobachten. Und da ich den Garten mittlerweile recht gut kenne, also seine verschiedenen Ecken, kann ich auch genau sehen, wo jetzt etwas anderes auftaucht als im letzten Jahr, wo sich bestimmte Pflanzen hin verbreitet haben, zum Beispiel der Frauenmantel. Den haben wir an der Südseite des Gartens und der hat sich im Laufe der Jahre jetzt in den Norden hin verbreitet, weil das ist eigentlich eine Pflanze, die im Wald wächst. Also die Pflanzen machen das, was sie möchten und gehen dorthin, wo es für sie am besten ist zu wachsen. Und das war etwas, was ich lernen musste.
Und das haben Sie ja von Ihren Söhnen gelernt. Das erzählen Sie auch im Buch, dass die Ihnen quasi den Weg gewiesen haben. Wie war das denn? Woher haben Ihre Söhne diese Weisheit, dass sie da quasi als die Jüngeren den Älteren so viel beibringen konnten?
Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. So, der jüngere Sohn, der hat schon als kleines Kind sehr viel im Garten gemacht und vieles ausgebuddelt und irgendwo anders wieder eingepflanzt, weil er zum Beispiel dachte, das steht zu sehr im Schatten. Und für den waren Pflanzen immer sehr wichtig. Und er hat dann auch also Agroforst studiert. Also das ist eine Wissenschaft, in der man halt Bäume und Büsche zusammen mit Kulturpflanzen anpflanzt und beschäftigt sich also auch sonst sehr mit Pflanzen und kennt unseren Garten sehr gut und hat dann so vor 15 Jahren gemeint, also eigentlich müsste was grundsätzlich anderes bei uns im Garten gemacht werden. Er war damals noch recht kahl, also der Garten. Und erstmal sind wir dann auf seinen Rat hin angefangen, viele Büsche zu pflanzen, also Kornelkirschen und wir haben auch einen Kiwi und Szechuan-Pfeffer und also ganz viele, eine Maulbeere, übrigens ein ganz wunderschönes Gewächs, also ein kleiner Busch, der ganz tolle Früchte trägt. Und dann war das Problem mit dem Rasen. Wir haben also immer den Rasen gemäht.
Ihr Mann ist ja der Schriftsteller Georg Klein, der war froh, endlich den Mäher wegpacken zu können, oder?
Ja. Und ich wusste damals schon, dass es also nicht besonders gut ist, den Rasen immer zu mähen. Aber es war wirklich schwierig, damit aufzuhören und zu sagen, okay, ich mache das jetzt nicht und warte mal ab und guck einfach nur, was dann passiert. Und ich habe also lange gebraucht und das lege ich auch in dem Buch dar. Es ist also ein Erfahrungsbuch. Es ist halt nicht ganz einfach für uns, bestimmte Sachen im Garten anders zu machen. Wir sind halt sehr auf Kontrolle aus und dass wir alles bestimmen wollen und dass wir möchten, dass es so aussieht, wie wir das irgendwie so diffus im Kopf haben. Und ja, als wir den Rasen dann nicht mehr gemäht haben, ging es also los, dass ganz viele verschiedene Grasarten, viele Gräser auftauchten. Das war auch viele Wildpflanzen, also hochkamen, also der Gundermann oder Pfaffenhütchen oder Pfennigkraut. Also vieles, was ich bisher gar nicht gesehen hatte, was aber anscheinend im Garten gewesen war oder noch als Samen im Boden vorhanden gewesen war. Und ich musste erst mal anfangen, diese Sachen zu betrachten und zu beobachten. Also was ganz wichtig war, ist also das immer wieder hinsehen und immer wieder gucken und dabei nicht zu bewerten, also nicht zu denken, oh, das ist jetzt Unkraut, das müsste eigentlich weg. Und so ganz langsam durch so ein permanentes immer wieder einüben, weil es ist nichts, was wir uns so intellektuell sagen können, ich akzeptiere jetzt die Unkräuter oder Wildpflanzen genauso wie andere Pflanzen, sondern das muss man ja fast wie ein Ritual immer wieder machen und dann so langsam verschiebt sich auch die ästhetische Bewertung und mittlerweile kann ich es gar nicht mehr fassen, dass wir so viele Jahre den Rasen immer gemäht haben, wenn ich jetzt sehe, was für eine Vielfalt in diesem Stückchen Boden vorhanden ist und halt immer wieder auftaucht und ist natürlich auch sehr viel fruchtbarer und trocknet im Sommer nicht aus und ja, viele Tiere können dort sein. Ja.
Also da hat sich die Wahrnehmung eigentlich auch sehr stark verändert und offenbar hat dieser Garten ja auch sowas wie Erinnerungen bei Ihnen geweckt, denn Ihr Buch ist einerseits so ein Stück Kulturgeschichte, aber auch Familiengeschichte. Sie fangen mit Ihrer Großmutter an, die noch jeden Tag zum Acker gegangen ist, auch als da eigentlich schon gar nichts mehr zu tun war. Was war das eigentlich für ein ganz anderes Verständnis von Gartenarbeit oder auch von Natur?
Ja, das war in den 1960er Jahren, als meine Großeltern, wie viele kleine Leute dort, noch einen Garten hatten, der für die Selbstversorgung nötig war. Also man hat vor allen Dingen Kartoffeln angebaut und Bohnen und Kohl, sehr viel Kohl. Und das war halt wichtig, um über den Winter zu kommen. Also meine Großeltern sagten ja, im Herbst die Briketts liegen im Stall und die Kartoffeln sind im Keller, also der Winter kann kommen. Und daran habe ich mich halt erinnert. Ich war viel in diesem Garten meiner Großeltern, habe dort mitgearbeitet. Und als ich dann das Buch anfing, kam mir das alles wieder sehr in den Sinn. Und ich dachte, ja, das muss ich mit aufnehmen. Es ist also einmal eine Hommage an die kleinen Leute, aber es ist halt auch die Tradition, aus der ich komme. Und meine Großeltern haben den Garten noch nicht betrachtet als einen Ort, in dem man einfach auch mal sitzt und im Stuhl oder Kaffee trinkt. Also das gab es damals gar nicht so. Es war halt wirklich nur so Nutzgarten. Und das ist mittlerweile bei uns ganz anders. Also obwohl ich noch Gemüse anbaue und auch meine Gemüsebeete habe, ist es doch vor allen Dingen auch ein kleines Refugium, wo ich ganz viel gucken kann und ganz viel beobachten kann. Und ja.
Und das machen Sie auch jeden lernen, Tag, sozusagen. Schreiben Sie. Ne? Sie gehen irgendwie jeden Tag da auch ganz bewusst ruhig durch den Garten und beobachten da. Das ist also auch eine Schule der Wahrnehmung. Und auch fand ich schön an Ihrem Buch, dass man sieht, so ein Garten ist ja eigentlich auch eine Schule des Lebens. Also Sie kommen ja dann auch auf sehr existenzielle Themen wie älter werden oder alt werden und sterben. Was kann man denn da vom Garten lernen?
Ja, das ist etwas, was ich erst relativ spät bewusst wahrgenommen habe. Also wir haben einige Bäume im Garten, die sind im Laufe der Jahre abgestorben. Und wir haben... Also abgestorben heißt, es steht nur noch quasi der Stumpf und wir haben ein paar Ahornbäume, mussten wir irgendwann köpfen lassen, so auf 2 Meter. Und diese Bäume sind jetzt dabei, langsam zu zerfallen. Also sie sind am Absterben, aber das ist ein Prozess, der über Jahre oder Jahrzehnte geht. Also das ist halt ganz anders als bei uns Menschen, wenn wir sterben und ein Baum, wenn der dann halt sich verändert und langsam seine Substanz verändert über die Mikroben und Pilze, die halt dort in diesen Bäumen dann ihre Funktion erfüllen, indem sie halt das Material abbauen und Humus bilden. Oder ja, das ist halt etwas, was ich ganz faszinierend finde, was auch eine ganz eigene Art von Schönheit hat. Also dass in diesem Verfall der alten Bäume, dass die so schön sein können in dieser Veränderung. Und die geht auch ganz langsam vor sich. Und da gucke ich halt ganz oft und dann sehe ich, wie ein Stück Rinde sich vom Baumstamm gelöst hat. Oder manchmal ist auch ein Vogelnest in so einer Baumhöhle drin. Also das ist nochmal wieder eine ganz besondere Art, weil es halt nicht diese Verjüngung ist, die immerzu da ist. Also sondern halt das Gegenteil, dieses Altern, aber in diesem Altwerden, in diesem Absterben halt sich zu verändern und sich zu wandeln. Also eigentlich diese Hauptaufgabe der Natur oder das, was sie halt eigentlich macht, ist dieser permanente Aufbau und Abbau von organischem Material.
Und der Trend geht aber ja auf mehreren Ebenen in die entgegengesetzte Richtung. Also zum einen dieses Feiern des Jungseins, aber im Garten eben auch gibt es ja ganz viele Leute, die ihre Vorgärten zu betonieren, also Steine statt Wiese dahinlegen. Das ist ja eigentlich gar nicht das, was wir dringend bräuchten.
Nee, das brauchen wir natürlich nicht und das ist auch wirklich sehr traurig, auch wenn ich mich so umsehe und die Gärten sehe, dann denke ich, meine Güte, es ist so eine Möglichkeit da, in diesem kleinen überschaubaren Bereich etwas anderes zu versuchen, weil da können wir ein Stückchen erfahren, was Natur denn eigentlich sein kann, weil das wissen wir ja eigentlich kaum noch, wir sind den Pflanzen schon sehr entfremdet und wir müssen es eigentlich wieder lernen. Und in so einem kleinen Bereich ist das halt sehr gut möglich und da können wir auch ein bisschen was tun. Und dann wird es halt auch zu so einer Auseinandersetzung mit sich selber. Also wie weit kann ich eigentlich die Kontrolle auch ein Stück weit aufgeben? Also diesen Rasen nicht mehr zu mähen, das ist ganz schön schwierig. Und anfangs meinten die Söhne, ja, lass doch einfach nur ein Stückchen Rasen stehen und mäht es nicht mehr. Aber dann habe ich gedacht, nein, jetzt lassen wir den gesamten Rasen. Aber damit könnte man zum Beispiel anfangen, ein Stückchen Rasen nicht mehr zu mähen. Und dann kann man halt sehen, was da passiert und wie es einem damit geht. Hält man das aus? Und dann kann man halt anfangen, das irgendwann auch als sehr bemerkenswert zu empfinden, weil dann passiert da auch sehr viel. Also es kommen halt Samen rein über andere Gärten und vermehren sich dort oder Ahornsamen kommen oder Eicheln tauchen auf, also was über Vögel oder über den Wind hineinkommt. Und das beginnt dann halt doch im Garten sich anzusiedeln. Und das sieht man ja alles gar nicht, wenn man immer zu den Rasen mäht, weil dann kann man das gar nicht wahrnehmen. Also man muss ein Stück weit die Natur sein lassen und ihr ermöglichen, sich zeigen zu können.
Vielleicht haben wir ja den einen oder die andere dazu animieren können. Katrin Vries, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke auch.
Und das Buch Ein Garten offenbart sich, Erzählungen von einem anderen Leben, ist bei DTV erschienen. 240 Seiten hat es und es kostet 24 Euro.